den Zorn Gottes stoppen. Boah. Kannst du den Zorn Gottes stoppen? Gute Frage, oder? Okay, und ich weiß, manche denken sich jetzt, oh, schon wieder Zorn. Zorn Gottes ist das Gericht Gottes. Es ist keine unkontrolliertes Draufhauen. Das kennen wir manchmal, wenn Menschen zornig sind. Nein, Gott ist kontrolliert, aber er wird das Böse richten am Ende der Zeit. Das ist mit Zorn gemeint. Kann ich das Gericht Gottes stoppen? Boah. Ist natürlich eine tricky Frage, weil einige werden sofort sagen, never ever. Und ich würde sagen, das stimmt. Und einige werden sagen, doch. Und ich würde sagen, das stimmt. Wir haben heute Römer Kapitel 4. Es geht um einen ganz erstaunlichen Menschen, der echt Fehler hatte und der auf der anderen Seite ein unglaubliches Vorbild ist. Abraham. Aber ich möchte uns jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Und dann, also die hat natürlich mit dem Text heute zu tun, aber ich möchte erstmal eine Geschichte erzählen. Und du kannst dir mal vorstellen, du wärst vielleicht auch in der Geschichte drin. Stell dir vor, du bekommst einen Brief. Und da steht drin, dass du, wenn immer du das brauchst, Geld überweisen kannst. Du kannst das selber online anstoßen. So ein Konto in den USA. Und wenn du Geld brauchst auf deinem Konto, machst du einfach eine Überweisung. Hast vielleicht auf deinem Konto Minus, hast nicht gut aufgepasst, hast Schulden auf deinem Konto. Hast diesen Brief bekommen, geheimnisvoll irgendwie. Aber ja, du hast diesen Online-Zugang und du kannst es dann einfach überweisen, dein Konto ist wieder glatt. Und du brauchst Geld, kannst du das überweisen, dein Konto ist wieder glatt. Irgendwie scheint es da auch kein Limit zu geben. Du hast mal irgendwas gelesen von 2 Milliarden Dollar wären da, aber das war auch nicht so klar. Vielleicht ist auch noch mehr. Wäre cool, oder? Wäre das gut, so ein Konto? So ein Zugriff? So, wenn immer ich das brauche, wenn immer ich Schulden habe zum Beispiel, die mich drücken, dann mache ich eine Überweisung einfach an meinem Computer. Zack, das Geld kommt. Super, oder? Es gibt sowas. Und natürlich, wir sind hier in der Kirche, es geht um Wort Gottes, er ahnt vielleicht schon ein bisschen die Richtung. Aber das heißt, wenn ich Schulden habe, mache ich diese Überweisung. Das ist wie so ein Freifahrtschein, oder? Cool, oder? Kann ich den Zorn Gottes stoppen? Ja, mach die Überweisung. Kann man das glauben? Kann man das fassen? Hat das nicht irgendwie einen Haken? Muss ich nicht doch irgendwie, was muss ich denn machen, damit das funktioniert? Da muss ich doch immer in die Kirche gehen oder so, sonst da irgendwo, da muss doch ein Haken sein. Das muss doch irgendwie eine Einstellung, das gibt's doch gar nicht, oder? Gut, ich male die Geschichte mal noch ein bisschen weiter aus. Also da ist jetzt eine Person, die nutzt das so, freut sich, kann ich einfach immer buchen, so wie ich das brauche. Und dann fällt dieser Person ein, es regt sich sowas im Herzen so. Man denkt, die Person denkt, naja, also alles kostet was in dieser Welt. Alles kostet was. Es muss irgendwo, das hat ja irgendeiner erarbeitet, sonst, das gibt es ja nicht. Also alles kostet ja was. Boah, wahrscheinlich ja, war das so eine Person und es regt sich was im Herzen, sodass man denkt, vielleicht kann ich rausfinden, wo die Person gestorben ist. Und ich meine, Geld ist ja kein Problem, dann buche ich mal ein Ticket, dann fliege ich dahin, dann lege ich vielleicht eine Blume auf das Grab oder so, weil im Herzen regt sich was, sowas Dankbares irgendwie. Okay, die Person forscht und forscht und stellt fest, die Person ist ja gar nicht tot. Die Person lebt noch. Was passiert jetzt im Herzen? Oh. Dankbarkeit, Respekt, vielleicht auch ein bisschen Beschämung. Oh. Aber die Person lebt. Warum erzähle ich diese Geschichte? Es gibt immer wieder so dieses Denken, dass Gott uns die Schuld vergibt. Einfach so. Also, das kann nicht sein. Ich muss was machen. Ich muss doch irgendwas tun. Das kann gar nicht sein. Und du weißt natürlich irgendwo, was die richtige Antwort ist von der Bibel, besonders wenn du schon länger Christ bist. Aber ich sag mal, ich kenne Regungen in meinem Herzen und ich habe immer wieder Gespräche, manchmal seelsorgerlich oder einfach so Gespräche, wo ich feststelle, das ist einfach kaum zu glauben. Und es gibt auch Leute, die sagen, das kann auch irgendwie gar nicht stimmen. Also irgendwie, nein, ich muss was machen. Ich muss mich erst, wenn ich Jude bin, beschneiden lassen. Oder ich muss mich erst taufen lassen. Oder ich muss ja erstmal die 10 Gebote erfüllen. Ich muss das Gesetz erfüllen. Und dann ja, dann kann ich das glauben. Also dann darf ich auch mal zu Gott gehen und sagen, kannst du mir das bitte vergeben? Und dann glaube ich auch, dass er mir vergibt, weil ich ja auch getauft bin und weil ich ja auch sein Wort halte. Wir lesen jetzt mal Römer, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Was sollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Zitat Psalm 32, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Paulus schreibt also hier vom Abraham, unser Vater, also der Vater nach dem Fleisch, was meint nach dem Fleisch, also so auch abstammungsmäßig und so. Paulus war ja auch Jude, also Paulus konnte sich auch beziehen, so genetisch so auf Abraham, ja. Und er nimmt jetzt Abraham als ein Beispiel und sagt, schaut euch doch mal Abraham an. Abraham wurde Gerechtigkeit angerechnet, Vers 3, Gerechtigkeit angerechnet. Wenn Gerechtigkeit, was ist Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit Gottes. Wenn mir Gerechtigkeit angerechnet wird, dann heißt das, ich stoppe den Zorn. Okay? Gott ist gerecht und deswegen ist er auch zornig, also er richtet das Böse, das ist die Gerechtigkeit. Und die große Frage ist ja, wie komme ich aus der Nummer raus als Mensch? Und wenn man sich Abraham anschaut, wo halt viele denken, naja, Abraham, gut, der kam aus dem Zorn Gottes raus, also er konnte den Zorn stoppen, Gott war nicht mehr böse auf ihn, Gott hat ihn freigesprochen, weil der Abraham hat sich ja beschneiden lassen, was Gott ja gesagt hat, das sollen die Juden tun, also die Jungs am 8. Tage, und der kannte das Gesetz, die Tora, die Weisung Gottes, und der kannte die, und dann ist ja klar, dass der einen Freispruch hat. Also, so denken auch bis heute viele Menschen, viele Juden denken so, dass sie sagen, ja, Abraham ist unser Vater, wir sind beschnitten worden, wir halten die Gebote, wir lieben das Wort Gottes, die Tora. Und jetzt mal der Sprung zu den Christen, zu uns. Vielleicht sind aber auch heute Juden hier, das fände ich auch sehr spannend und großartig. Vergibt Gott mir meine Schuld? Ja, ich bin getauft worden und ich gehe in die Gemeinde. ich spende auch was. Vielleicht arbeite ich sogar mit. Ja, Gott, wird mir schon gnädig sein, oder? Paulus geht hier recht tief und er sagt, wenn das so wäre, dann hätten wir ja vor Gott was, wo wir uns rühmen können. So, dann können wir ja vor Gott sagen so, Gott, ich weiß, ich brauche deine Vergebung, aber weißt du, ja, ich habe auch das und das gemacht. Und deswegen vergibst du mir, okay? Und so hätten wir etwas, was wir Gott hinhalten und sagen, so, Vergebung ist auch korrekt. Und immer und immer wieder, auch ich ertappe mich manchmal dabei, will sich das so in mir regen, so dieses Denken. Aber das ist schwierig und das ist schlecht und das soll auch nicht so sein. Wieso habe ich Vergebung der Schuld? Ja, weil da ein Konto ist, 2 Milliarden Dollar oder vielleicht noch mehr, und ich kann eine Überweisung machen und meine Schuld ist mir vergeben. Wenn ich das so sage, kann ich mir vorstellen, und es geht mir auch selber so, dass man denkt, aber das kann irgendwie nicht sein, das ist leiert irgendwie, oder? Das darf doch nicht wahr sein. Aber das ist, was Gnade ist. Gnade heißt geschenkt. Und geschenkt, das wissen wir, glaube ich, alle, wenn wir ein Geschenk bekommen, dann kriegen wir das geschenkt. Wir kriegen nicht ein Geschenk bekommen und auf einmal entdecken wir, oh, da ist ja ein Preisschild dran. Ach so. Ach, du willst noch 5 Euro dafür haben. Ja, okay. Danke für das Geschenk, hier sind die 5 Euro. Es geht gar nicht, oder? Ein Geschenk ist ein Geschenk. Und was ist Gnade? Ja, Gnade ist ein Geschenk. Gott vergibt die Schuld, weil er uns das schenkt. Und wir haben da nichts, wo wir sagen, okay, aber hier ist noch mein Zehnter. Übrigens, Zehnten geben ist gut, aber ist ein anderes Thema. Können wir das aushalten? Können wir das so aushalten? Dass Gott so gnädig ist? Abraham wurde nicht aus Werken gerechtfertigt. Der Zorn Gottes wurde nicht gestoppt über seinem Leben, weil er sich hat beschneiden lassen oder das Gesetz gehalten hat oder. Er hat dann nichts beigetragen. Gott hat es ihm geschenkt. Wow. Die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, die ist mir deswegen wichtig, wegen der Regung des Herzens. Was passiert da eigentlich? Wenn ich immer irgendwo da so anonym Geld kriege und kann einfach alles buchen, wie ich will, dann ist es irgendwie recht unpersönlich. Wenn ich aber so viel geschenkt bekommen habe und auf einmal entdecke ich, wow, das hat ja wirklich jemand erarbeitet, dass ich das überhaupt empfangen kann, dann ist es gesund, das ist leider nicht automatisch immer so bei allen Menschen, aber dann ist es gesund, dass in mir eine Regung des Herzens entsteht, Dankbarkeit. Und vielleicht auch Interesse. Boah, wer ist denn das? Und vielleicht auch den kennenlernen und ihn wertschätzen. Und hier ist die Spur, die die ganze Sache gesund macht. Abraham hat es geschenkt bekommen, dass ihm die Sünde vergeben wurde, aber er hat den Spender dieser Vergebung der Schuld persönlich kennengelernt. Durch Begegnungen, durch Gebete, weil er zu ihm gesprochen hat. Und jetzt, dann wird alles rund und dann passt es. Über Abraham wird gesagt im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 13, er war ein Freund Gottes. Wow, ein Freund Gottes. Das wird nicht über so vielen gesagt in der Bibel. Aber es gibt jemanden, den wir fast alle kennen, glaube ich. Ich hoffe, wir kennen ihn. Der hat zu dir und zu mir auch gesagt, du bist mein Freund. Ich rede von Jesus. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. So, what? Wünschst du dir manchmal einen Freund? Ist gut. Auch manchmal gar nicht so leicht, gute Freunde zu finden oder zu behalten. Irgendwann sind die vielleicht weggezogen oder gestorben. Ist auch ein Thema so, ne? Aber eine freundschaftliche Beziehung ist eine ganz andere Beziehung als eine Geschäftsbeziehung. Auch eine andere Beziehung als eine kollegiale Beziehung. Ja, da kommen überall andere Dimensionen rein. Ein Kollege ist halt ein Kollege, mit dem kann ich auch befreundet sein, aber da ist auch immer so ein Kollegending irgendwie drin, so ein Arbeitsverhältnis. Und Geschäftsmann, das kann auch sehr nett sein und so, aber da ist immer auch ein Geschäft mit drin, ja? Also irgendwie eine Verpflichtung oder eine Beziehung, wo es um Geld geht oder so. Jesus sagt, ich nenne euch Freunde. Weiß jemand, wie der Vers weitergeht? Wenn ihr tut, was ich euch sage. Ach du meine Güte, was ist das denn, wenn ihr tut, was ich euch sage? Ah, schöne Freundschaft. Und doch ist es wahr, wenn ihr tut, was ich euch sage. Aber nicht, um euch die Freundschaft zu erarbeiten, sondern weil ich nicht irgendein Freund bin, sondern der Sohn Gottes. Und weil ich weiß, was für dich gut ist. Und deswegen ist es gut, wenn du tust, was ich sage. Aber aus Freundschaft. Aus Freundschaft. Abraham hat Freundschaft mit Gott gelebt, weil Gott es ihm ermöglicht hat und ihm angeboten hat. Und er hat Gott vertraut, dass Gott ihm vergibt. Und er hat sich dann auch beschneiden lassen, weil Gott das auch gesagt hat. Und er hat auch die Tora, das Gesetz, die Weisung gelesen und studiert. Und er hat sich auch bemüht, das zu halten. Und das ist alles richtig und das ist gut. Wenn wir Christen sind und wir lesen oder wir kriegen die Erkenntnis, ich bin gläubig geworden, Jesus hat mir das geschenkt. Er möchte, dass ich mich taufen lasse, dann lasse ich mich taufen. Und dann lese ich sein Wort. Und weil ich ihn liebe, will ich das auch einhalten, was er sagt. Versteht ihr? Aus Freundschaft. Nicht aus Geschäftsbeziehung. Nicht erarbeitet. Nichts, was man Gott vorhalten kann. Ja Gott, also mich musst du schon in den Himmel lassen, finde ich. Ne? Keinen umgebracht. War treu in meiner Ehe. Bin sogar einmal in die Kirche gegangen. Hab sogar gespendet. Also, ich finde schon, das reicht, Gott, oder? Musst du mich schon reinlassen in den Himmel? Nee, das ist der völlig falsche Ansatz. Völlig falscher Ansatz. Es wird nichts geben, wo wir Gott so beeindrucken können und sagen können, guck mal, hier ist meine Liste, reicht doch, oder? Nein, es reicht nie. Unsere Schuld ist zu groß. Es reicht nie. Gott ist heilig. Sowas von heilig, das kennen wir noch gar nicht richtig. Da wird unsere Kinnlade aufklappen, wenn wir ihn sehen werden, wenn er kommt. Oder wenn wir ihm sterben und dann bei ihm sind. Und das wusste Gott ja auch, dass es nie reicht. Er kennt das ja. Deswegen hat er ja einen Weg gebaut, damit es reicht. Und dieser Weg ist Jesus am Kreuz. Er hat die Opfer vollbracht. Die ganzen Opfer im Alten Testament waren alle schon wirksam, weil das alles schon aufs Kreuz hinging. Das ist das, was wirkt. Das stoppt den Zorn Gottes. Kann ich den Zorn Gottes stoppen? Nein, kann ich überhaupt nicht, weil ich sowas von unfähig und sündig und verloren bin, kann ich gar nichts zu tun. Aber, ja doch, ich kann den Zorn Gottes stoppen. Aber wie kann ich den Zorn Gottes stoppen? Indem ich Gott glaube, indem ich ihm vertraue, indem ich sage, ich glaube dir das, dass du mir das schenkst. Das ist der Punkt. Und wenn das sich jetzt verbindet, dass man auf einmal feststellt, das ist nicht irgendwie so ein anonymes Unendlich-Konto, was hier Geld liefert. Die Gnade Gottes ist nicht irgendwie eine personenunabhängige Masse von Gnade, die da irgendwo immer fließt, sondern da steht ja was dahinter. Da steht ja eine Person dahinter. Und diese Person, die hat das ja erarbeitet. Diese 2 Milliarden Dollar, die sind nicht vom Himmel gefallen. Da hat jemand richtig hart für gearbeitet. Und ich darf das empfangen, so wow. Was ist die Regung meines Herzens, wenn ich feststelle, dass da ist ja eine Person, die hat das erarbeitet. So was ist eine gesunde Reaktion. Eine gesunde Reaktion ist Dankbarkeit, ist Wertschätzung. Vielleicht auch eine gewisse Scheu und Scham, aber dann sagt die Person, hey, ich würde dich gern kennenlernen. So, what? Der will mich kennenlernen. Ach du meine Güte. Aber ich bin doch sowas von auf der anderen Seite, der so reich und ich so arm. Yeah. Doch, der will mich kennenlernen. Der will Beziehung mit mir. Der will Freundschaft mit mir. Ist das unfassbar? Und wenn wir auf dieser Schiene mit Gott unterwegs sind, dann lösen sich ganz viele Probleme auf. Dann lösen sich die Probleme auf, ja, wie viel muss ich denn leisten, damit Gott noch freundlich zu mir ist? Gar nichts. Du musst nichts leisten. Er liebt dich. Er ist für dich. Einfach so. Ja, wo ist die Begründung? Warum macht er das eigentlich? Weil in mir ist... Nee, kein Grund zu finden. So toll bin ich nicht. Kann ihm nicht das Wasser reichen. Das geht alles gar nicht. Null, never, ever. Wo ist der Grund zu finden? Ah, der Grund ist, in ihm zu finden. Weil er Liebe ist. Er hat sich's vorgenommen. Er macht es. Er ist Liebe. Er ist durch und durch Liebe. Er hat sich verliebt in uns. Das können wir auch nie ändern. Gott sei Dank. Das werden wir nie ändern. Gott liebt Menschen. Und deswegen ist es Gnade. Und deswegen ist es Geschenk. Und was so gesund ist, ist, wenn das in uns ausgelöst wird, dass wir sagen so, wow, danke Gott. Ich liebe dich auch. So gut ich das kann, ne? Du weißt, dass ich dich liebe oder manchmal auch nicht. Oder hat der Petrus mal gesagt, ne? Weil er Selbsterkenntnis hatte, wie schwach er war und dass das nicht immer so durchzieht und es auch manchmal ganz schön egoistisch ist und dass er noch stolz ist und was alles. Deswegen sagt er, aber du weißt es, oder? Stimmt's ein bisschen? Kannst du in mir ein bisschen finden, dass ich dich auch lieb habe? Ja. Was erwartet Gott? Gott erwartet, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben. Und wenn wir das tun, dann wird uns das angerechnet zur Gerechtigkeit. Dann stoppen wir den Zorn Gottes, was wir nie könnten, aber was doch auch irgendwie unser Part ist. Das braucht Gott von uns. Wenn wir sagen, ich glaube das nicht oder ich will das nicht oder lass mich in Ruhe, dann macht Gott das, weil er Liebe ist, weil er nicht zwingt, weil er nicht manipuliert, weil er nicht Druck macht. Das hat die Kirche oft gemacht. Das ist total schlecht, total falsch. Weil dann hast du Namenschristen aus Druck. Das ist total kontraproduktiv. Das ist überhaupt nicht Gottes Plan. Das schreckt Menschen ab. Dann hast du die, die sich immer anstrengen und die dürfen zur Kirche gehören. Und die anderen, die das irgendwie nicht schaffen, das sind halt die, die das nicht schaffen. Und die werden verachtet und die kommen dann gar nicht mehr. Oder die werden ausgeschlossen. Abraham hat das geglaubt. Er hat Gott gesagt, du bist mein Freund. Jesus bietet uns das auch an. Ist das gewaltig? Ist das stark? David hat Gott geglaubt. Und der hat schlimm gesündigt. Bibelleser unter uns wissen das. Nicht nur mit Bathseba, auch andere Geschichten. Was hat er dann gemacht? Dann ist er zu Gott gegangen, hat gesagt, aber guck mal Gott, ich habe das gemacht für dich und das gemacht für dich. Nein, hat er nicht gemacht. Er kam zu Gott und hat gesagt, kannst du mir vergeben? Es tut mir leid. Weil er eine Beziehung mit Gott hatte. Ja? Weil er eine Beziehung hatte. Das war nicht irgendwo ein Kontoautomat, wo keine Person dahinter ist, sondern da ist eine Person, die hat Gefühle. Glaubt ihr das? Gott hat Gefühle. Gott trauert. Gott hat Schmerzen. Glaubt ihr das? Das ist, was die Bibel sagt. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. An Jesus können wir doch erkennen, wie Gott ist. Jesus hat getrauert, er hat geweint, er hat gelitten, er hatte Schmerzen. Er hatte Schmerzen in der Seele. Er hat, Jerusalem, Jerusalem, ich wollte euch versammeln, aber ihr wolltet nicht. Und so weiter und so weiter. Er hat geweint, als Lazarus tot war. Er spürt was. Unsere Beziehung zu Gott basiert nicht auf Gefühlen, aber unsere Beziehung zu Gott darf sehr wohl Gefühle beinhalten. Das macht sogar stärker. Gott ist mein Freund und der liebt mich und der hat mir alles geschenkt. Darf ich dir dienen, Gott? Darf ich in die Kirche gehen? Darf ich was spenden für dein Reich? Okay, merkt ihr, dann verschiebt sich ganz viel, ganz viel. Dann kommen wir weg von diesem, ja, wie viel muss ich denn noch, wo ist denn die Grenze, wann reicht es denn noch, reicht das noch so gerade für den Himmel oder kann ich vielleicht das noch? Da ist die Mitte nicht da. Die Mitte ist, wir vertrauen und glauben einer Person, Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Deswegen können wir auch den Heiligen Geist betrüben. ein kaltes System oder ein Buch von Richtigkeit kannst nicht betrüben, aber du kannst den Heiligen Geist betrüben, weil er eine Person ist, weil er traurig ist, wenn wir ihn ablehnen, negieren, keine Zeit für ihn haben und so weiter. Weil Freundschaft beinhaltet auch Zeit. Ah, okay, also wie viel Zeit muss ich denn nehmen für die stille Zeit? Was ist denn richtig für einen Christen? Pro Tag 10 Minuten oder pro Tag eine Stunde? So, was ist der Maßstab? Wann reicht es? Und schon sind wir wieder auf der Schiene der Werke und versuchen vor Gott die Gnade zu erkaufen. Und ich sag euch, Gnade erkaufen ist ein schwarzer Schimmel. Schon mal einen schwarzen Schimmel gesehen? Ich meine das Pferd, nicht das, was manchmal auf dem Essen ist. Ein Schimmel ist immer weiß, oder? Das ist ja die Definition eines Schimmels. Ne? Ein Pferd, ein weißes Pferd ist ein Schimmel. Und gekaufte Gnade ist ein schwarzer Schimmel, gibt's gar nicht. Wenn du Gnade kaufst, ist es ja gar keine Gnade mehr, ist ja kein Geschenk mehr, hast es gekauft, oder? Wir können uns vor Gott aber nichts kaufen, aber er schenkt es uns. Und wir glauben das. Und wir stellen fest, es ist eine Person mit Gefühlen und einem Willen und einem Plan. Und deswegen lebe ich diese Freundschaft, die er begründet hat. Und deswegen bin ich auch bereit, in der Freundschaft was auszuhalten, wo ich denke, boah, das ist aber heftig, oder? So eine richtige Belastungsprobe auf die Freundschaft. Das gibt es auch mit Gott. Das gibt es mit Gott. Ja? Das ist geheimnisvoll. Warum? Ja, um uns zu reifen zu lassen und so weiter und so weiter. Das ist ein großes Thema, ist auch geheimnisvoll, gibt es nicht nur eine Antwort, aber Gott belastet die Beziehung manchmal. Da kommt da richtig was drauf. Was war das bei Abraham? Wir können mal die nächste Folie lesen. Das könnt ihr gern zu Hause lesen. Da geht es nochmal um Beschneidung und Gesetz und so weiter. Nächste Folie, Römer 4, Vers 16. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung, also Gottes Versprechen, Abraham zu segnen und durch ihn alle Völker der Erde, dem ganzen Samen, also dem Nachfolger, sicher sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Abrahams Glaube, Freundschaft mit Gott, ich vertraue Gott. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, also das war jetzt der Glaube, das Vertrauen Abrahams zu diesem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht. Okay, wenn Gott dein Freund ist, dann hast du einen Freund, der Tote lebendig machen kann. Boah. Gut, oder? Wow, stark. Der kann Tote lebendig machen. Und der Sachen ruft, die nicht da sind, als wären sie da. Das kann nur Gott. Er sprach und es wurde. Das ist halt Gott. Und Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Okay, eigentlich keine Hoffnung mehr. Es geht ja auch darum, dass Gott gesagt hat, du hast jetzt den Sohn der Verheißung, du hast auch noch einen anderen, aber gut, anderes Thema. Aber du hast jetzt den Sohn, den ich dir versprochen habe, den Isaak, und jetzt opferst du den. Starke Belastungsprobe der Freundschaft mit Gott. Also härter geht es, glaube ich, kaum, oder? Weil Abraham war schon alt. Seine Frau war alt, da war nichts mehr mit Kinderkriegen. Ich meine, der Isaak war schon gekommen, da war eigentlich auch nichts mehr mit Kinderkriegen. Aber Gott kann. Und hat gemacht. Und der war da. Und jetzt sagt Gott, okay, das ist der, auf dem die Verheißung liegt. Die Verheißung ist, Abraham, ich werde dich und deine Nachkommen segnen und zum Vater vieler Völker machen. Und Abraham, endlich glücklich, wow, der Isaak, endlich ist er da. Von mir und Sarah, das ist der, wo Gott gesagt hat. Und dann sagt Gott, opfern. What? Opfern. Das war eine echt starke Belastungsprobe dieser Freundschaft mit Gott. Da kann man schon mal Zweifel kriegen. Und er hatte auch welche zwischendurch. Also in der Bibel steht so, gibt es so massive Aussagen über ihn, das waren aber die Summe seines Lebens, dass er einfach Gott glaubte. Und das ist auch die Summe seines Lebens. Aber der war Mensch aus Fleisch und Blut, der hat auch seine Zweifel gehabt und seine Anfechtungen, seine Herausforderungen. Aber er hat gesagt, wie auch immer, Gott kann Tote lebendig machen. Ich habe keine Hoffnung, aber ich hoffe auf den, der alles kann, weil Gott kann und Gott will und Gott wird. Und wie? Keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. Aber Gott kann und er will und er wird. Kannst du das glauben, auch für dein Leben? Kannst du mitnehmen den Satz? Gott kann und er will und er wird. Also was geht's? Das neue iPhone, da weiß ich nicht. Wenn du eine Verheißung hast, ja, aber sonst, nee, es geht nicht so um iPhone. Es geht um die Erfüllung seines Planes und auch die Verwirklichung des Planes, das er mit deinem Leben hat. Da ist ganz viel Segen drin, auch materieller und alles Mögliche. Aber das, was er sagt, er kann das, er will das und er wird das. Das hat Abraham geglaubt. Das hat er geglaubt. Der irgendwie, das ist so rührend, die Geschichte. Der Isaak hat ja noch gefragt, okay, wir gehen jetzt zum Opfern. Holz haben wir. Wo ist eigentlich das Opfer? Wo ist eigentlich das Opfer? Was hat Abraham gesagt? Gott wird sich das ersehen. Ich meine, was war da in Abrahams Herzen los? Also ich glaube, das war nicht so easy. Dem haben wir auch die Knie geschlottert. Opfer deinen Sohn. Oh, aber wie soll das werden? Wie soll das gehen? Und er hat gesagt, Gott wird sich's ersehen. Was für eine inspirierte Antwort, oder? Ja, genauso ist es gekommen. Gott hat sich's ersehen. Gott hat vorhergesehen. Gott hat vorhergesorgt. Das tut er übrigens auch für unser Leben. Er kennt die Zukunft. Er sorgt vor. Da könnten wir eigentlich auch nochmal so richtig gut Freundschaft leben mit ihm, sagen, okay, ich vertraue dir, ich glaube dir, es wird gut. Warum wird es gut? Ja, weil Gott gut ist und weil er mein Freund ist. Also alles immer easy? Nein, 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 nicht immer alles easy, das habe ich nicht gesagt. Das Leben von Abraham war nicht easy. Da waren richtig Belastungsproben drin. Und das ist auch hier so, auch wenn wir gläubig sind. Abraham wurde nicht schwach im Glauben. Er zog nicht sein Leib in Betracht. Also er hat nicht auf die natürlichen Gegebenheiten geschaut, weil wenn er das gemacht hätte, hätte er sich gesagt, okay, zu alt, geht nichts mehr. Da kommen keine Kinder mehr. Weil er fast 100-jährig war. Und auch nicht auf die Sarah geschaut. Also hier geht es darum, dass der Isaak überhaupt noch kam, was eigentlich Menschen unmöglich war. Aber Gott kann. Und Gott will und Gott wird. Das ist eben Gott. Glauben wir das? Und leben wir in dieser Freundschaft mit Gott? Wir können uns nichts erarbeiten vor Gott. Wir können uns nicht rühmen vor Gott. Wir sind geliebt, weil er Liebe ist. Und wir leben in Freundschaft mit ihm. Das ist jetzt der Clou. Dann missbrauchen wir seine Gnade nicht. Und weil wir ihn lieben, wollen wir ja nicht mehr sündigen, wollen wir nicht das Schlechte tun und wir vertrauen ihm, wir glauben ihm. Abraham hat auch Zweifel gehabt zwischendurch, aber er hat sich entschieden zu sagen, das hat Gott gesagt. Wenn Gott das gesagt hat, dann kann er das tun, dann will er das tun, dann wird er das tun. Wie? Keine Ahnung. Was muss ich dafür leisten? Es ihm zutrauen, glauben, vertrauen und aus Liebe zu ihm tun, was er sagt. Nicht, um irgendwas zu erarbeiten, aber ich liebe ihn, weil er hat mich so geliebt. Und er liebt mich immer noch und er nimmt mich immer noch an und er vergibt mir immer noch meine Schuld. Jeden Tag. Auch die Sünden, die ich gar nicht merke, weil ich noch längst nicht so heilig bin wie er. Aber er vergibt mir. Und wieso glaube ich das? Ja, weil ich nicht gucke, ob hier irgendwo mein Zweifel sagt, ob es richtig oder falsch ist, sondern weil ich hier gucke und sage, das steht hier drin, das glaube ich. Und manchmal habe ich ganz andere Gefühle und dann sage ich, aber das steht hier drin, das glaube ich. Habt ihr das mal erlebt? Ich habe das gerade auch in sehr krisenhaften Zeiten erlebt, wo ich Schmerzen hatte und krank war und merkte, Gott, boah. Es ist schwer gerade die Freundschaft mit dir zu leben, weil warum machst du nicht einfach schneller und heil und weg mit dem Aua? Hat gedauert, warum? Ich weiß es nicht. Aber es war eine Belastungsprobe der Freundschaft mit Gott. Aber ich kann mich gut erinnern, und ich sage das jetzt nicht, um mich zu rühmen, weil ich kann auch genauso sagen, ich hatte totale Zweifel auch und ich habe die Güte Gottes angezweifelt. Nicht seine Existenz, aber seine Güte, dass er mich liebt, dass er für mich, ich habe das angezweifelt. Ich sage es ehrlich, ich war da nicht so stark. Aber es gab auch Momente, wo ich in den Schmerzen war und wo ich gesagt habe, und jetzt werde ich dich erst recht preisen. Und ich werde einfach sagen, ich habe dich lieb, obwohl es sich gar nicht so anfühlt. Aber ich mache es einfach. Ich habe jetzt noch was vor Augen, wo ich auf YouTube so ein Lobpreislied gesehen habe, was ich mir oft angeschaut habe, als es mir schlecht ging. Und ich habe, irgendwann war in mir tief so, ich werde ihn preisen, ich liebe ihn. Ich verstehe es nicht, es geht mir nicht gut, aber ich werde es tun. Ich glaube, das hat Abraham gemacht. Er wurde nicht schwach im Glauben, weil er schaute auf Gott. Und jetzt noch die letzte Folie. Ja, gibt noch eine, ne? Genau. Vers 20. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Du hast doch gerade gesagt, er hat gezweifelt. Ja, ich glaube auch, dass der gezweifelt hat. Aber die Überschrift seines Lebens ist, er hat nicht gezweifelt. Ja? Das ist ja eine starke Zusammenfassung seines Lebens. Am Ende des Tages hat er seinen Glauben gestärkt, also seine Vertrauensbeziehung mit Gott gestärkt. Und wie hat er das gemacht? Indem er Gott die Ehre gab. Ha, das nenne ich mal praktisch. Und das machen wir jetzt gleich. Ich möchte das Lobpreisteam schon auf die Bühne bitten. Genau, ihr dürft ruhig schon kommen. Und das machen wir jetzt. Und das ist ein Schlüssel für geistliches Wachstum, für Beziehung mit Gott. Ein Schlüssel ist, wenn du dich nicht danach fühlst, sagst du, ich mache es trotzdem. Weil Gott gut ist. Die Freundschaft mit ihm ist große Belastungsprobe gerade. Fühlt sich alles gar nicht danach an und ich mache es trotzdem. Abraham gab Gott die Ehre. Und Gott kann und will und wird seinen Plan erfüllen. Und wir dürfen in Freundschaft mit ihm leben. Ich möchte uns noch einen Psalm lesen und dann wollen wir Gott preisen. Psalm 149. Vielleicht steht ihr schon mal auf. Halleluja! So fängt der Psalm an. Das heißt, gelobt sei Gott. Singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob in der Gemeinde der Getreuen. Israel freue sich an seinem Schöpfer. Die Kinder Zions sollen jubeln über ihren König. Sie sollen seinen Namen loben im Reigen. Reigen ist übrigens Tanzen. Mit Tamburin und Laute ihm Lob singen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Der mag uns. Kannst du dir das vorstellen? Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Elenden mit Heil. Wir waren so elend, verloren. Können die Sünden nicht abzahlen. Er schmückt uns, macht uns schick mit Heil durch den Heiland Jesus. Die Getreuen sollen frohlocken in Herrlichkeit. Sie sollen jauchzen. Hallo? Ich mag das stille Gebet, aber ich mag auch das laute Gebet. Ich will nichts verpassen, was Gott alles anbietet, wie man mit ihm reden kann und wie man ihn ehren kann. Das Lob Gottes sei in ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Das Wort Gottes ist das zweischneidige Schwert. Glaubst du nicht, lest in Hebräer nach, da steht das. Um Rache zu üben an den Heidenvölkern, Strafe an den Nationen, um ihre Könige mit Ketten zu binden und ihre Edlen mit Fußeisen, das ist nicht so leicht zu verstehen. Aber ich sag mal so grob, Gott wird das Böse richten und das ist auch gut so. Also das ist hier auch so mit drin. Das ist eine Ehre für alle seine Getreuen. Halleluja! Das ist das letzte Wort von dem Psalm. Dann lass uns doch Gott jetzt mal so preisen, oder? Vielleicht geht es dir so gut, dann fällt dir das leicht. Vielleicht geht es dir schlecht. Kannst du es vielleicht trotzdem tun aus Freundschaft Gott gegenüber? Weil du weißt, er will und er wird. Weil er es kann. Amen.